Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Da wir gerade beim Thema sind, unser erster Beitrag, erklär mir Europa. Die Wahlen 2014 von meiner Kollegin Maike zusammengestellt. Wen wählen wir da eigentlich am 25. Mai und wie? Welches ist das höchste Amt im Staatenbund? Wann werden die ersten Ergebnisse präsentiert? Wer ist mit wem zu Abend und zu welchem Zweck? Ein gebauter Beitrag mit Ausschnitten von Albert Jörimans aus neutraler Sicht. Der Europäische Gewerkschaftsbund EGB organisiert für den 4. April 2014 in Brüssel eine europäische Demonstration unter dem Motto »Ein neuer Weg für Europa«. Für gute Arbeit, Investitionen und Gleichheit kämpfen. Radio Colorado Dresden interviewte den Markus Schlimbach, stellvertretender sächsischer Vorsitzender des DGB, der im EGB auch Mitglied ist. Doch wie immer zuerst die Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ja, hier sind die Focus-Europa-Nachrichten für den 1. April 2014. Ukraine. Parlament beschließt Entwaffnung von Paramilitärs, Präsidentschaftskandidat will Druck für EU-Beitritt machen. Wie der Standard berichtet, hat das ukrainische Parlament am heutigen Dienstag mit großer Mehrheit für die Entwaffnung der paramilitärischen Gruppen gestimmt, die sich im Laufe der proeuropäischen Proteste gebildet haben. Die Abstimmung kam, nachdem am Montagabend ein Nationalist des rechten Sektors eine Schießerei in Kiew angefangen hatte und mehrere Menschen verletzt hatte. Am gestrigen Montag kündigte der Milliardär und laut Telepolis bislang aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat Poroschenko an, er wolle Druck auf die Europäische Union für einen EU-Beitritt der Türkei bis 2025 machen. Ein Assoziierungsabkommen reiche nicht aus, denn die Ukraine habe sich eindeutig für Europa entschieden. Laut Poroschenko zeigt sich die EU momentan in der Pflicht, der Ukraine beizustehen. Dies müsse die Ukraine ausnutzen, um für einen EU-Beitritt zu drängen.
Vermutlich über 23.000 Menschen seit dem Jahr 2000 auf der Flucht nach Europa gestorben. Wie es die Zeit Online am gestrigen Montag meldete, sind laut Recherchen des Projekts The Migrant Files über 23.000 Menschen seit dem Jahr 2000 auf ihrer Flucht nach Europa ums Leben gekommen. Allerdings könnten die tatsächlichen Zahlen höher sein, denn viele Tote wurden wahrscheinlich nirgendwo dokumentiert. Bislang unterschätzten die Schätzungen den Ausmaß des Dramas an den Grenzen der Festung Europa, in dem sie von 17.000 bis 19.000 Tote seit den 90er Jahren ausgingen. Beim Projekt The Migrant Files haben Journalisten aus mehreren europäischen Ländern an einer Datenbank zusammengearbeitet. Diese stützt sich auf Daten der nicht kommerziellen Organisation United for Intercultural Action, des Projekts Fortress Europe, sowie auf Medienberichten und Regierungsdokumenten.
Europäisches Parlament diskutiert über Investorenschutzklauseln in Handelsabkommen. Heute Morgen diskutiert der Handelsausschuss des Europäischen Parlaments mit der EU-Kommission Juristen und Fachleuten über Investorenschutzklauseln. Diese Debatte ist Teil einer öffentlichen Konsultation der EU-Kommission vor dem Hintergrund von Protesten gegen das derzeit verhandelte Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU und USA. Die EU-Kommission hatte deswegen die Verhandlungen zum Investitionskapitel des EU-USA-Freihandelsabkommens TTIP ausgesetzt. Investorenschutzklauseln oder Investor-to-State-Dispute-Settlement geben Investoren aus einem Staat die Möglichkeit, den jeweils anderen Staat vor einem privaten Schiedsgericht zu verklagen, wenn die Gesetzgebung oder die Handlungen dieses Staates angeblich die erwarteten Gewinne des Investors schmälern. Dieses Schiedsgericht tagt geheim und ohne Berufungsmöglichkeit. Solche Klauseln gibt es in zahlreichen Handelsabkommen mit Ländern, in denen Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleistet ist. aber neulich auch zwischen Staaten, die durchaus ein funktionales Justizwesen besitzen. Zahlreiche Organisationen, von Gewerkschaften bis Verbraucher- und Umweltschutzverbänden, hatten bei der letzten Verhandlungsrunde in Brüssel protestiert. Sie kritisierten insbesondere den Investorenschutz, den die Mitgliedstaaten im Verhandlungsmandat der Kommission fordern. Sie befürchten, dass Bestimmungen zum Schutz von Arbeitnehmerinnen, Verbraucherinnen und Umwelt unterminiert werden.
Finanzminister diskutieren über 8 Milliarden Kreditrate an Griechenland und Finanzhilfen für die Ukraine. In Athen werden sich die Finanzminister der Eurozone bei einem zweitägigen Treffen wahrscheinlich für die Freigabe von weiteren 8 Milliarden Euro an Griechenland entscheiden. Die Troika aus Internationalem Währungsfonds, EU-Kommission und Europäischer Zentralbank hatte zuvor die Bedingungen für diese neue Hilfstranche mit der griechischen Regierung verhandelt. Am Sonntag hatte das griechische Parlament mehrere Reformen zugestimmt, die zu diesen Bedingungen zählten. Insbesondere werden Tarifverträge reguliert, um Entlassungen zu vereinfachen. Opposition und Gewerkschaften hatten vor dem endgültigen Ende des Sozialstaats und der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen gewarnt und zum Protest aufgerufen. Die Finanzminister aller EU-Mitgliedstaaten werden über das Projekt einer Bankenunion beraten, sowie über Finanzhilfen für die Ukraine, die der Übergangsregierung in Aussicht gestellt wurden.
Frankreich. Regierungsumbildung nach Kommunalwahlschlappe. Nachdem die in Frankreich regierenden Sozialdemokraten bei den Kommunalwahlen über 150 Städte verloren haben, hat Präsident Hollande eine vollständige Regierungsumbildung angekündigt. Am gestrigen Montag ernannte er den bisherigen Innenminister Manuel Valls zum neuen Premierminister anstelle von Jean-Marc Ayrault. In den vergangenen 2 Jahren wurde Ayrault mangelnde Durchsetzungskraft bei Divergenzen in der Regierung vorgeworfen. Unklar ist noch, ob sich die Grünen weiter an der Regierung beteiligen werden. Unmittelbar nach der Ernennung Valls zum Premierminister hatten die 2 grünen Minister angekündigt, sie würden sich nicht an der künftigen Regierung beteiligen. Valls gehört zum rechten Flügel der sozialdemokratischen PS und gilt als unternehmerfreundlich. Als Innenminister hatte er bei der Bekämpfung von illegaler Einwanderung denselben Kurs gefahren wie seine konservativen Vorgänger und er hatte sich mit Roma-feindlichen Äußerungen bemerkbar gemacht.
Außenministertreffen zur Ostpolitik. In Weimar beraten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens in der Konstellation des sogenannten Weimarer Dreiecks weiter. Am gestrigen Montag hatten sie gemeinsam für eine Neuausrichtung der EU-Ostpolitik plädiert. Demnach sollen die osteuropäischen Nachbarstaaten nicht mehr dazu gezwungen werden, sich ausschließlich für eine Annäherung an die EU oder an Russland zu entscheiden. Später am heutigen Tag treffen sich die Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten in Brüssel. Aufgrund von Sorgen der osteuropäischen Bündnispartner gegenüber dem militärischen Vorgehen Russlands in der Ukraine-Krise hatten die USA letzte Woche das Militärbündnis zur Verstärkung der Präsenz in Osteuropa aufgefordert. Insbesondere der Luftraum über das Baltikum soll stärker gesichert werden.
KOD soll Bio-Joints verteilen. Als primäre Aktion des Millionen-Hatchelkins der reaktionären Innenstadtlobby von CDU, SPD, FDP und Freien Wähler schlägt der Wahlverein Junges Freiburg e.V. die Verteilung von auf den städtischen Landwirtschaftsflächen des Mundenhofs gezogenen, im kontrollierten Bioanbau erzeugten Marihuana durch die Schnellkurspädagogen des KOD, sprich auch KOD, vor. Die auf Jungwähler gereichte Initiative erwartet eine sedierende Wirkung der Tütchenverteilerei auf lärmende Jugendliche am Augustinerplatz und auf wohl weniger randalierende Anwohner. Dumm nur, dass abgesehen von der Annahme eines Exportüberschusses an holländischen Kaffeehäusern der Presserelease auch noch das Datum des 1. April trägt und auch noch just vom Ministerpräsidenten und seinen Innenministern eine Verordnung in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Regierungsjugenden verlangt. Die können bei so viel Spaß, wie die Jusos haben, nicht mal ihre Ortsgrößen beeinflussen.
N'oublions jamais qu'un bretzel avalé de travers aurait pu être salutaire pour des milliers de gens. Je roule une dernière cigarette. Demain, promis, juré, j'arrête. De toute façon, je n'aurai plus de tête. Dans le couloir de la mort, j'attends. Par les écrans de la Real TV, on ne sait même plus pour qui voter. Tant pis si les fascistes vont l'emporter. Je roule une dernière cigarette. Demain, promis juré, j'arrête. De toute façon, je n'aurai plus de tête. Comme des milliers de gens.
Im Mai werdet ihr zu den Europawahlen schreiten, deshalb beginnen die großen und die kleinen Parteien schon bald mit aller Kraft aufzuzeigen, wie so sehr unterschiedlich sie doch alle sind.
Europawahlen 2014. This time is different, verkündet das deutsche Informationsbüro des Europäischen Parlaments. Anders, weil so viele Abgeordnete gewählt werden wie noch nie zuvor. Denn die EU hat seit dem Sommer 2013 mit Kroatien ihren 28. Mitgliedstaat gewonnen. Der Vertrag von Lissabon, seit dem 1. Dezember 2009 in Kraft, schreibt vor, dass das Europäische Parlament 751 Mitglieder haben muss. In der derzeitigen Legislaturperiode, die vor 5 Jahren begann, sind es lediglich 736. In diesem Jahr können alle wahlberechtigten EU-Bürgerinnen und Bürger auch indirekt über den Präsidenten der EU-Kommission mitbestimmen. Gemäß dem Lissabon-Vertrag nämlich wird dieser nun vom Europäischen Parlament gewählt. In den Jahren zuvor hatte der Europäische Rat, also das Gremium der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, den Kommissionspräsidenten ernannt. Die Fraktionen haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für das Amt, das derzeit der Konservative José Manuel Barroso bekleidet, kürzlich präsentiert.
Da haben wir's. Aha und oho.
Da wären für die sozialdemokratische S&D der amtierende Präsident des EU-Parlaments Martin Schulz, der ehemalige Ministerpräsident Luxemburgs Jean-Claude Juncker für die konservative Volkspartei EVP und Ska Keller für die Grünen. Um nur die prominentesten zu nennen. Liberale, Linke und Piraten stellen ebenfalls ihre Kandidaten. Doch reale Chancen werden nur Schulz und Juncker zugestanden.
Da sich abzeichnet, dass die konservative EVP-Gruppe im EU-Parlament stärker vertreten sein wird als die Gruppe der Sozialisten und Sozialdemokratinnen, werde dieser Posten wohl auch von einem Kandidaten aus dieser Allianz besetzt werden.
Juncker war 17 Jahre Ministerpräsident in Luxemburg. Dann im letzten Jahr kostete ihn eine jahrzehntealte Attentatsserie und dazugehörige Abhörskandal das Amt. Im Oktober 2013 gab es vorgezogene Neuwahlen, erst Ende Februar stand Juncker erneut vor Gericht. Auch bei Martin Schulz gibt es Bedenken.
Andererseits weiß das deutsche Politestablishment auch, dass es nicht besonders einfach werden dürfte, die einflussreichste Position in der EU einem Vertreter des stärksten Mitgliedlandes zuzuhalten. Und zwar nicht nur wegen des Jobs selber. Nein, das Hauptargument gegen einen Kommissionspräsidenten Schulz ist ganz einfach die Symbolik. Wenn in absehbarer Zeit in Griechenland, Zypern, Spanien und Portugal und vielleicht demnächst auch noch in Italien ein deutscher EU-Hauptkommissar weitere Sparrunden ankündigt, dann schafft dies doppelt und dreifach böses Blut.
So zumindest die Einschätzung von Albert Jörimann von Radio Frei in Erfurt. In einem Streitgespräch im Spiegel hatte sich Juncker bereits mit seinem Gegner Schulz ein Wortgefecht geliefert. Doch zurück zum Prozedere 2014. Vom 22. bis 25. Mai sind die Wahllokale in Europa geöffnet, denn die Mitgliedstaaten sind für den Ablauf der Europawahlen selbst verantwortlich. Die nationalen Bestimmungen und damit auch die Wahlgesetze und Verordnungen sind aber von Land zu Land unterschiedlich und das betrifft somit auch den Wahltag. Die Niederlande und Großbritannien bitten bereits am 22. Mai zu den Urnen. Irland wählt am 23., Lettland, Malta, die Slowakei am 24., die Tschechische Republik am 23. und am 24. und alle anderen Staaten am 25. Mai. Erst wenn um 22 Uhr das letzte Wahllokal auf den Azoren geschlossen ist, dürfen Ergebnisse veröffentlicht werden. Wahlberechtigt sind alle Staatsangehörigen der 28 EU-Mitgliedstaaten. In Deutschland lebende Unionsbürgerinnen und Bürger müssen seit mindestens 3 Monaten in Deutschland gemeldet sein. Deutsche Staatsangehörige, die in einem anderen EU-Mitgliedsland leben, können per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Im Ausland lebenden estnischen Staatsangehörigen steht für den gleichen Zweck sogar das sogenannte E-Voting zur Verfügung. Am 27. Mai treffen sich die Staats- und Regierungschefs zu einem informellen Abendessen. Gleichzeitig treffen sich auch der Parlamentspräsident und die Fraktionsvorsitzenden der europäischen Parteien zum letzten Mal in ihrer alten Besetzung. Im Parlament bilden sich nun die Fraktionen. Dann ist klar, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Bis Ende Juni finden Konsultationen zwischen dem Europäischen Rat, also den Staats- und Regierungschefs, und dem Parlament statt. Diese Konsultationen, Zitat, betreffen das Profil der Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission. Zitat Ende. Am 26. und 27. Juni tagt der Europäische Rat in Brüssel. Dann erfolgt möglicherweise ein Vorschlag für das Amt des Kommissionspräsidenten. Dieser Vorschlag oder Nominierung erfolgt mit, Zitat, qualifizierter Mehrheit und berücksichtigt das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. So will es der Vertrag von Lissabon. Bei der Plenartagung des Parlaments vom 14. bis 17. Juli endlich erfolgt möglicherweise die geheime Wahl des oder der Präsidentin. Es braucht dafür eine absolute Mehrheit. Bei ihrer Plenartagung in Straßburg vom 1. bis 3. Juli werden dann die Abgeordneten im Parlament bereits ihren oder ihre Vorsitzende gewählt haben. Auch hier ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig. Die Tagung eröffnet der dann noch amtierende Parlamentspräsident Martin Schulz.
Genau dieses Parlament versucht seit einiger Zeit mit allen Kräften, seine Position gegenüber der Kommission zu stärken und eigene legislative Instrumente zu schaffen. Das ist eines der zentralen Anliegen des Parlamentspräsidenten Schulz. Er hat kürzlich kritisiert, dass die häufigen Gipfeltreffen des Europäischen Rates im Prinzip die Arbeit des Parlaments sabotieren würden.
Und vielleicht rührt daher auch das Imageproblem der EU. Bei den letzten Wahlen 2009 begaben sich gerade einmal 43% der Unionsbürgerinnen und Bürger an die Wahlurnen. Von den 18- bis 24-Jährigen blieben gar über 70% der Wahl fern. Dementsprechend wird für Mai eine ähnlich niedrige Wahlbeteiligung prognostiziert, denn mehr als die Hälfte der Europäerinnen und Europäer haben weder Interesse an europapolitischen Themen noch Vertrauen in die EU und sind außerdem der Meinung, dass ihre Stimme bei den Wahlen nicht gehört wird, geschweige denn Veränderungen bewirken kann.
Wie auch immer.
Wer das Prozedere zu den Europawahlen 2014 jetzt noch einmal nachlesen möchte, kann dies tun auf www.elections2014.eu.
Let's go. Am Mikrofon ist Markus Schlimbach, stellvertretender Vorsitzender vom Deutschen Gewerkschaftsbund in Sachsen. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Am 4. April, also Freitag, soll es in Brüssel eine Demonstration organisiert vom Europäischen Gewerkschaftsbund geben. EGB, also ich nehme an, der DGB ist dort Mitglied.
Der DGB ist Mitglied, wie auch ganz viele Gewerkschaften in Europa. Fast über 50 Mitglieder sind im Europäischen Gewerkschaftsbund.
Und das Motto ist, ein neuer Weg für Europa, für gute Arbeit, Investitionen und Gleichheit kämpfen. Wofür oder wogegen soll genau demonstriert werden in Brüssel am 4. April?
Die Gewerkschaften haben in den letzten Jahren, insbesondere seit der Krise, der Euro-Krise, erlebt, wie in Südeuropa, aber auch in vielen anderen Ländern, auch in unseren Nachbarländern, die Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschlechtert worden sind. Das liegt in vielen Fällen daran, weil die Europäische Kommission, die europäischen Regierungen Druck ausüben und dass statt Investitionen in den Ländern anzustoßen, in Griechenland, in Spanien, in Italien, Portugal, dass dort Arbeitnehmerrechte abgebaut werden, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht und all diese Dinge, das treibt die Menschen auf die Straße und wir merken, dass der Europawahlkampf jetzt eigentlich auch eine Richtungsentscheidung ist, wo wir in Europa hinwollen, ob wir weiter ein neoliberales Modell in Europa haben müssen oder ob wir auch Europa sozialer gestalten können. Und unsere Demonstration soll dazu ein Aufruf an Europa sein.
Und das wird eine Demonstration durch Brüssel sein oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das wird eine Demonstration in Brüssel sein. Und wie ich die europäischen Gewerkschaften kenne, ist das eine ganz bunte Veranstaltung. Die Gewerkschaften in Europa sind nicht alle nur mit roter Farbe gekleidet, wie das so in Deutschland der Fall ist, sondern da sind alle möglichen Farben, von grün bis lila, blau und sonst was. Das wird also ganz bunt sein. Es wird aus allen möglichen europäischen Ländern Delegationen da sein. Die belgischen Gewerkschaften sind auch immer bekannt dafür, dass sie sehr kreative und faszinierende Aktionsformen finden. Also insofern, da freue ich mich schon auf so eine europäische Demonstration. Es wird angestrebt, dass aus allen EU-Ländern Gewerkschaftern teilnehmen. Mal sehen, wie das gelingt. Aber wir wollen vor allen Dingen zeigen, dass die Gewerkschaften auch zusammenstehen, gerade in dieser Krise, und dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern dass wir gemeinsam für ein anderes Europa kämpfen.
Ich habe auch gelesen, es soll ein europäischer Investitionsplan gefordert werden. Was ist darunter zu verstehen?
Das hat der Deutsche Gewerkschaftsbund im letzten Jahr entwickelt. Wir wollten ein Zeichen setzen, dass man Europa auch anders machen kann. Nicht bloß sparen, nicht bloß auf Kosten der Menschen sparen, sondern gerade in den Ländern, die jetzt unter der Krise leiden, ist es ja ganz notwendig, dass dort Investitionen angestoßen werden, dass die Menschen merken, es bewegt sich was. Und nicht, dass sie immer nur ihre Länder verlassen müssen, um dann in Deutschland oder woanders Arbeit zu suchen, sondern eigentlich wollen die ja auch gerne in ihrer Heimat bleiben und dort arbeiten können. Und dafür braucht es Investitionen. Dafür muss man zum Beispiel Energiesysteme erneuern. Es braucht neue Industriebetriebe, es braucht neue Dienstleistungen. Und das alles muss europäisch unterstützt werden. Und da ist unser Vorschlag eines Investitionsplans von den europäischen Gewerkschaften unterstützt und angenommen worden. Und das wollen wir als Botschaft dann auch in Brüssel an die europäischen Regierungen bringen. Hier ist auch ein Vorschlag, den man aufnehmen kann.
Soll der dann von der EU finanziert werden oder von den einzelnen Mitgliedstaaten?
Naja, da die EU so und so kein eigenes Geld hat, sondern von den Mitgliedstaaten finanziert werden muss, ist das natürlich notwendig. Aber andererseits, wir wollen natürlich auch solche Dinge wie eine Transaktionssteuer, die ja auch europaweit eingeführt werden soll. Da wird lieber lange verhandelt als endlich gehandelt. Und deshalb so eine Transaktionssteuer wäre zum Beispiel ein Instrument, um auch für Europa Geld zu akquirieren. Und wir erwarten auch, dass es eine Vermögensabgabe gibt, sodass also auch die Vermögenden viel stärker beteiligt werden. Und sowas muss man europäisch organisieren, damit eben auch, dass hier auch wirklich Mittel zusammenkommen, die dafür reichen, um solche Investitionen anzustoßen. gestoßen.
Oft wird es ja so dargestellt, dass Griechenland oder Portugal oder Italien oder eben die Südländer selber schuld an der Krise sind und dass sie eben sparen sollen. Andere sagen, Deutschland profitiert von der unterschiedlichen Politik innerhalb der EU. Wie soll dann das passieren, dass eben Gewerkschafter aus allen EU-Ländern gemeinsam was fordern, wenn sonst eben auf nationalstaatlicher Ebene eben so ein Konkurrenzkampf der Nationalstaaten eher propagiert wird?
Das gehört ja ein bisschen mit zu den Schwierigkeiten, die wir innerhalb der EU haben, dass natürlich einzelne Staaten ihre Vorteile ziehen. Und da sage ich auch, wir Deutschen haben zum Beispiel nicht nur stark profitiert davon, dass wir mit dem Euro Wettbewerbsvorteile errungen haben. Wir haben auch dadurch, dass die Löhne in den letzten Jahren zurückhaltend erhöht worden sind, haben wir unsere Exportfähigkeit stark gesteigert. Und alle Exporte, die wir zum Beispiel nach Spanien, Italien, Griechenland gebracht haben, das sind fehlende Produktionen, die in diesen Ländern gemacht worden sind. Und wir haben ein gerütteltes Maß an Mitschuld an der Situation in den südeuropäischen Ländern. Und deshalb darf Deutschland sich dann nicht einfach nur ausruhen und sich auf seinen Exporterfolgen sonnen, sondern wir müssen tatsächlich was dafür tun, dass in diesen Ländern auch wieder wirtschaftliche Entwicklung stattfindet. Und Sparen ist da der falsche Weg. Und deshalb, wir versuchen da auch die Einheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den europäischen Ländern herzustellen. Das ist nicht ganz einfach, weil die Interessen durchaus unterschiedlich sind. Aber das ist umso wichtiger, ist eben auch so ein Signal zu setzen in Brüssel. Wir demonstrieren gemeinsam für ein anderes Europa.
Aus Dresden fahren auch Leute nach Brüssel?
Aus Sachsen fahren insgesamt 3 Busse nach Brüssel. Die sind auch alle schon voll. Deshalb können wir leider niemanden mehr mitnehmen. Aber wir sind sehr froh darüber, dass auch hier in Sachsen, obwohl es ein weiter Weg ist, obwohl man 2 Tage dafür hin und zurück fährt, so viele Leute, 150 Leute, sich bereit gefunden haben, da mitzufahren und für dieses Europa zu demonstrieren. Und das macht uns richtig stolz drauf, dass diese Idee von Europa auch hier in Sachsen so verbreitet ist und dass man auch dafür auf die Straße gehen will.
Soweit das Interview mit Markus Schlimbach vom Europäischen Gewerkschaftsbund, geführt von Coloradio Dresden. Und wir kommen nun allmählich auch ans Ende unseres Fokus Europa Magazins von Radio Dreieckland. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.